SR2 Kulturradio. Medienwelt.
Mit Kai Schmieding, schönen guten Tag. Seit Donnerstag ist das Internet in den USA nicht mehr, wie es war. Die sogenannte Netzneutralität wurde abgeschafft. Das klingt jetzt wie ein typisches Nerd-Thema, hat aber durchaus gesellschaftliche Sprengkraft in unserem inzwischen ja komplett vernetzten Alltag. Denn bisher wurden alle Informationen im Netz gleich behandelt, egal wie sie aussehen, woher sie kommen und an wen sie gehen. Das könnte sich nun bald ändern. Netzbetreiber könnten zum Beispiel aus kommerziellen Gründen einem bestimmten Videoanbieter Vorrang geben und einen anderen quasi auf dem langsamen Nebengleis laufen lassen. Das könnte unsere Netzerfahrung grundlegend verändern. Mark Hoffmann berichtet aus Washington.
Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, drohte Manion Clyburn bereits kurz vor der 3:2 Entscheidung.
The fight to save net neutrality does not end today.
Die amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC hat das Prinzip der Datengleichbehandlung im Internet wie erwartet gekippt. Doch Netzaktivisten, Verbraucherschützer und Juristen werden weiter kämpfen, kündigt die Demokratin an. Sie ist eine der zwei Kommissionsmitglieder, die sich deutlich für die Netzneutralität ausgesprochen haben.
The agency does not have the final word. Thank goodness for that.
Tatsächlich hat der Generalstaatsanwalt von New York, Eric Schneiderman, schon die Ärmel hochgekrempelt. In einem eigenen Internetvideo hat der Demokrat gestern kurz nach der Abstimmung angekündigt, Klage einzureichen. Hinter diesem Schritt stehen mehrere Bundesstaaten.
Today's vote would enable ISPs to favor.
Die FCC-Entscheidung würde es den Netzbetreibern ermöglichen, bestimmte Ansichten im Internet zu bevorzugen. Selbst wenn sie heute versprechen, solche Dinge niemals zu tun, es würde keine Regel geben, sie zu stoppen, wenn sie ihre Meinung einmal änderten. Und deswegen wird meine Behörde klagen gegen die FCC und ihren illegalen Schritt zurück.
Illegal rollback of net neutrality.
Der Grundsatz der Netzneutralität besagt, dass alle Webseiten, Videos oder Podcasts gleich schnell übertragen werden müssen. Das heißt, bisher dürfen Netzbetreiber Daten eigentlich nicht bremsen, beschleunigen oder gar stoppen. Dieses strenge Prinzip wurde vor 2 Jahren unter Präsident Obama verankert. Der FCC-Vorsitzende Archit Pai argumentiert, dass genau diese strikten Regeln die Netzbetreiber daran hindern würden, in neue Breitbandnetze zu investieren. Die strikten Netzneutralitätsregeln sind für Pai ein klassischer Fall von Überregulierung. Es ist nicht die Aufgabe der Regierung zu entscheiden, wer Gewinner und wer Verlierer ist. Der Verbraucher soll entscheiden, welcher Netzbetreiber für ihn besser ist. Nicht nur mit solchen Worten eckt Pai an. Donald Trumps kontroverser Mann erntet derzeit auch in der Netzwelt viele böse Kommentare für ein selbstproduziertes Video, in dem er die Öffentlichkeit überzeugen will, warum seine Entscheidung gar nicht so schlimm ist.
You can still post photos of cute animals, like puppies.
Man könne ja schließlich weiterhin lustige Tierbilder posten, erklärt Pai. Online-Shopping, Videostreaming, alles kein Problem. Einige fragen, ob Pai den Ernst des Themas wirklich verstanden habe. In der Kritik stehen er und seine Behörde auch, weil sie die vielen Protestschriften und die an sie herangetragenen Bedenken schlicht ignoriert haben sollen. New Yorks Generalstaatsanwalt Schneiderman ist Hinweisen nachgegangen und stellt fest, das Online-Anhörungsverfahren der FCC ist manipuliert worden. Bei 2 Millionen Kommentaren seien gestohlene Identitäten benutzt worden. Doch die FCC-Führung hat den massiven Betrug ignoriert und die Abstimmung durchgedrückt. Dies ist mehr als nur eine Attacke auf die Zukunft des Internets, so wie wir es heute kennen. Es ist ein Schlag ins Gesicht derjenigen, die sich mit ehrlichen Bedenken an die FCC gewandt haben.
Der Beitrag von Mark Hoffmann aus Washington. Spätestens seit dem Jahr 2014, seit viele Menschen der Meinung waren, dass speziell bei der Berichterstattung über die Ukraine-Krise deutsche Medien zu viele Fehler gemacht haben, gibt es die verstärkte Debatte über das Vertrauen in die Medien. Meist folgt die immer noch einem recht banalen Muster. Die einen skandieren Lügenpresse, die anderen erwidern oft auch nicht sonderlich differenziert, ihr seid doch alle Verschwörungstheoretiker. Differenzierung hilft, hat sich der Journalist Jens Wernicke gesagt, und er ist 2 Jahre durchs Land gereist, um eine Antwort auf die Frage zu finden, lügen die Medien. Ergebnis ist ein Kompendium der Medienkritik mit genau diesem Titel, erschienen bei Westend. Und Jens Wernicke spricht jetzt mit uns. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Wernicke, ein Fazit aus dem Buch. Wir werden alle tagtäglich manipuliert von Medien und Politik, von Kriegstreibern und Industrie. Steht es tatsächlich so schlecht um den deutschen Journalismus?
Ich befürchte ja, und umso mehr die soziale und geopolitische Lage eskaliert, umso schwieriger wird es für einzelne Mediennutzer, sich einen kompetenten Überblick zu verschaffen und auch zu sehen, wie sind eigentlich die Interessen der anderen Seite, wenn es jetzt um Geopolitik und Ressourcen geht. Und wie geht's eigentlich den Armen, wenn sich die Politik hinstellt und sagt, ja, uns geht's so gut wie nie zuvor? Wer ist eigentlich dieses Uns, über das Merkel und andere da reden? Ich befürchte also, wir haben eine Vertrauenskrise in die Medien, die sehr zu Recht auch ins Land und ins Leben gekommen ist, weil die mediale Berichterstattung spiegelt immer seltener die soziale Realität der Menschen wider.
Woran krankt denn das System? Lassen Sie es uns mal an einem konkreten Beispiel festmachen, vielleicht Flüchtlingskrise. Da haben ja Journalisten über Wochen und Monate geschrieben und gesendet, als seien sie Frau Merkels Pressesprecher, die die Willkommenskultur im Land beschwören müssen.
Ja, das haben sie tatsächlich getan. Und woran krankt das System? Das krankt daran, dass es gibt so einen vorauseilenden Gehorsam und es gibt auch so eine Art gesellschaftlicher Rahmenideologie. Also woran glauben wir alle als Deutsche? Wer sind wir? Was sind unsere Werte? Und Noam Chomsky hat das in seinem Klassiker vor mehreren Jahrzehnten schon geschrieben. Das Buch hieß Manufacturing Consent. Und er sagt, ganz wichtig immer ist die Rahmenerzählung, die über allem steht und an die sich dann auch die meisten Journalisten und Medienschaffenden halten. In seinem Buch war das damals noch der Antikommunismus. Also man konnte um Gottes Willen niemals was Positives über Russland sagen in den USA zu der Zeit. Und bei uns ist es jetzt zurzeit so, Medienkritik ist verpönt. Das sind Verschwörungstheoretiker. Das ist schon mal der große Rahmen, der ist vorgegeben worden. Der Westen ist immer gut. Die Kriege, die wir führen, die führen wir, um Brunnen zu bauen und die Menschenrechte durchzusetzen. Und auf der Ebene, auf der Sie gerade sprechen, ist es so, Massenmigration, die natürlich gewissen Interessen dient, um die Löhne zu drücken und die Armen noch mehr in Konkurrenz zu anderen Armen im Land zu setzen, die wird einfach als Humanismus inszeniert. Und dann tut man so, als könnte man, wie soll man sagen, als müsste man zum einen über die Fluchtursachen gar nicht reden. Also Leute haben ja Gründe zu flüchten, sehr gute Gründe. Und zum anderen, als sei es wirklich eine humanistische Tat, so zu tun, als könnte man endlos viele Menschen in ein anderes Land lassen. Und damit werden die eigentlichen Probleme aber unsichtbar gemacht. Mhm. Und die Konfliktlinien im Hintergrund, um die man eigentlich reden und politisch sich auseinandersetzen muss.
Wenn Sie sagen, das wird so gemacht, sehen Sie das tatsächlich bei allen Medien? Ich meine, wir haben ja doch eine gewisse Vielfalt. Wir haben sowas wie den Freitag, wir haben die Taz auf der einen Seite, auf der anderen Seite die FAZ und wir haben öffentlich-rechtliche Medien. Sehen Sie tatsächlich, dass die alle eine Linie verfolgen? Weil ich meine, all diese kritischen Sachen, die Sie gesagt haben, die kommen ja auch vor. Die kommen auch hier auf SR2 Kulturradio oft vor.
Genau, und deswegen rede ich auch sehr gerne mit Ihnen und würde jetzt nicht jedem ein Interview geben. Es ist tatsächlich so, es gibt in jedem Medium gibt es gute Journalisten, die auch die richtigen Fragen stellen und die richtigen Debatten anstoßen. Und es gibt auch in dem großen Konglomerat von Medien viele, die an und für sich schon mal kritischer und weitsichtiger und mutiger sind als andere. Aber wenn ich über die Medien rede, dann rede ich als Soziologe über die Institution als solche. Und das Konglomerat an Medien hat tatsächlich die gesellschaftliche Funktion, die herrschende Ideologie zu stützen und die Interessen, die manifest sind, zu manifestieren. Und
würde aber ja bedeuten, Entschuldigung, wenn ich da unterbreche, dass es sowas wie eine steuernde Macht gibt, also jemand, der da durchbrechen kann, also jemand, der an der Spitze steht und tatsächlich alle Medien steuern kann. Ist das denn tatsächlich realistisch in einer Welt, die ja das Internet hervorgebracht hat und im Internet ja viele Stimmen, also würde man sowas geheim halten können sozusagen?
Ich will mal die Frage nach der Steuerung zuerst beantworten. Die gibt es nicht. Oder zumindest gibt es sie nicht manifest. Da ruft niemand irgendwo in der Redaktion in aller Regel an und setzt da seine Interessen durch. Aber die Steuerung gibt es indirekt. Also zum einen sind die kommerziellen Medien massiv abhängig von Werbekunden. Und die Mediennutzer begehen immer den Fehler, dass sie denken, sie kaufen ein Produkt. Es ist aber tatsächlich genau andersrum. Sie sind das Produkt einer werbetreibenden Industrie. Und das heißt, wenn kommerzielle Medien nicht Werbung verkaufen können, in denen eben die Mediennutzer die Produkte sind, die verkauft werden an die Werbetreibenden, dann gibt es diese kommerziellen Medien gar nicht. Und zum anderen, als Soziologe würde ich an dieser Stelle gerne Marx zitieren. Der nannte das immer den stummen Zwang der gesellschaftlichen Verhältnisse. Oder der große Soziologe Père Bourdieu, der Franzose, leider inzwischen verstorben, der nannte das Habitus. Das heißt, sie haben einfach unter Journalisten auch sowas wie Kodizes, wie Verhaltensweisen und vor allem eine soziale Digitalisation. Das heißt, da braucht gar niemand anrufen, dass sich niemand traut, gewisse Themen anzusprechen. Das haben wir schon in der Schule so gelernt. Und dass wir alle der Meinung sind, miteinander zu konkurrieren und dass Medien miteinander in Wettbewerb stehen und dass der Kapitalismus Wohlstand für alle garantieren würde. Das sind auch so Dogmen, die hat man uns beigebracht, nahegelegt und weit überwiegend glauben wir alle daran. Aber ich will jetzt mal in Bezug zum Beispiel auf Kapitalismus schafft Wohlstand für alle sagen, nichts könnte unwahrer sein. Und genau da wird die Frage dann spannend, ja, lügen die Medien jetzt eigentlich oder nicht?
Kurze Frage zum Schluss, kann man denn auch konstruktive Lösungen herauslesen aus Ihrer Medienkritik?
Naja, ich denke, in Summe werden wir da nicht umhinkommen, eine Debatte zur Demokratisierung der Medien zu führen. Also solange wie es so ist, dass einige hundert Leute im Land über ihre Eigentumsverhältnisse eigentlich kontrollieren, was in kommerziellen Medien überhaupt geschrieben werden darf. Das nennt sich dann Blattlinie, ja. Und bei der Bild-Zeitung unterschreiben sie eine Verpflichtung, dass sie niemals Israel kritisieren und immer für die USA eintreten werden. Solange wie das der Fall ist, wird es schwierig, Mediendemokratie zu haben und auch Medien dazu zu verwenden, um demokratisierend zu wirken. Und ansonsten wird jeder Journalist im Rahmen seiner eigenen Courage sich die Frage auch selber stellen müssen. Und ich denke, in Summe ergibt sich da auch ein Bild, dass es sehr viel gibt, was wir tun können. Zum Beispiel solidarisch sein und die wichtigen Fragen stellen.
Jens Wernicke war das. Sein aktuelles medienkritisches Kompendium heißt Lügen die Medien, erschienen bei Westend. Vielleicht ein schönes Geschenk für Medienweltinteressierte. Sie hören SR2 Kulturradio mit der Medienwelt. Der Dokumentarfilm boomt im Fernsehen, im Kino, bei den Streamingdiensten. Filme wie The Act of Killing von Joshua Oppenheimer oder We Feed the World von Erwin Wagenhofer erreichen ein großes Publikum, was früher so kaum denkbar war. Solche Leuchtturmproduktionen werden gerne ausgezeichnet mit Preisen und führen in der heutigen Medienlandschaft doch ein Schattendasein. Es gibt sie immer weniger. Das Dokumentarische hat sich stark verändert in neue, kürzere Formate. Michael Mayer über den Zustand des Dokumentarfilms.
Ich beobachte, dass ein großer Teil der Themen, die eigentlich Dokumentarfilme früher bearbeitet haben, soziale Themen, sozialpolitische Themen, gesellschaftliche größere Fragen, heute vom Fernsehen in die Formate abgepackt werden, im Grunde gekapert worden sind. Die schwierigeren, zeitaufwendigen sozialen Geschichten, die sind verschwunden.
Sagt der Fernsehkritiker und Grimme-Juror Fritz Wolf. Er meint, der lange, manchmal auch schwierig zugängliche Dokumentarfilm, der oft über eine Stunde lang ist, verschwindet zunehmend aus der Medienlandschaft. In der ARD sind es 12 bis 16 Termine pro Jahr. Das ZDF zeigt 10 lange Filme im Rahmen seines kleinen Fernsehspiels. ARD-Chefredakteur Reinhard Becker verteidigte die Öffentlich-Rechtlichen. Man habe mit dem langen Dokumentarfilm unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Manches sei gut angekommen beim Publikum, vieles aber auch nicht. Und dennoch, so Becker.
Wir machen viel, einfach weil es gut ist. Ich könnte jetzt ein paar Beispiele nennen. Salz der Erde von Wim Wenders, 3,3% Marktanteil. Da sage ich jetzt mal ganz offen, da haben viele aufgejault angesichts dieser Quote. Dennoch haben wir es gemacht und wir haben es aus Überzeugung gemacht. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir mit Dokumentarfilmen auch mehr Zuschauerinteresse finden insgesamt.
Manchmal stößt ein Film auch auf überraschend viel Interesse. Kürzlich etwa lief Bimbis von Stefan Lambi über die schwarzen Kassen des Helmut Kohl. Den Film schauten 1,6 Millionen Zuschauer, trotz später Sendezeit. Ist also alles in Ordnung? Nein, behaupten viele Produzenten, denn gerade die langen, zeitaufwendigen Filme, die unter Umständen Jahre brauchen in der Entstehung, werden kaum noch ausreichend finanziert von den Sendern. Die ARD-Vorsitzende und MDR-Intendantin Carola Wille räumte ein, dass das öffentlich-rechtliche Fernsehen sich durchaus mehr einsetzen könnte für dokumentarische Formate, auch was die Sendeplätze betrifft.
Ich glaube, was uns fehlt, ist vielleicht manchmal der Mut zum Experimentieren. Was im Moment ich den Eindruck habe, dass wir sehr stark analog diskutieren. Also die großen Streaming-Anbieter, die hier unterwegs sind, die haben mittlerweile auch das Dokumentarische entdeckt. Und was wir machen müssen, ist, dass wir das dort so auffindbar machen und so ins Schaufenster stellen, dass die Menschen das dort entdecken und dass wir das dort stark machen.
Frauke Gerlach, die Geschäftsführerin des Grimme-Instituts, wird noch deutlicher. Sie vermisst ein stärkeres Engagement der Öffentlich-Rechtlichen im dokumentarischen Bereich. Zu viele Talkshows und zu viel Sport ließen die Hauptprogramme ohne Ecken und Kanten dastehen. Und der Dokumentarfilm führe daher nur ein Nischendasein.
Ich denke, das kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk perspektivisch so nicht mehr tun. Ich will jetzt nicht von einer Legitimationskrise sprechen, aber die Legitimation wird sehr viel stärker hinterfragt. Und dazu gehört es eben auch, Produkte anzubieten, die ich eben nicht auf den privaten Sendern oder eben auf privaten Plattformen finde, sondern etwas, was, und ich sage es nochmal vielleicht ganz altmodisch, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat eine Integrationsfunktion.
Doch wohin steuert der Dokumentarfilm in den nächsten Jahren? Nur der lange Dokumentarfilm kann es jedenfalls nicht mehr sein. Im Hinblick auf jüngere Zuschauerschichten müssten auch neue, kürzere Formate entwickelt werden, die im Internet, in der Mediathek und im Fernsehen funktionieren. Dies forderte die ARD-Vorsitzende Carola Wille. Ihr Eindruck ist, Nachwuchsregisseure werden dem Genre nochmal eine neue Handschrift geben, abseits des althergebrachten klassischen langen Dokumentarfilms.